Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Rainer Brandes. Morgen Nacht ist es 30 Jahre her, dass die Berliner die Mauer eroberten. Gegen Mitternacht tanzten die Menschen auf der Mauer. Genau diese Sendung, das war der Tag, die gab es auch damals schon. Moderator war Peter Tartler. Seine Sendung begann so.
Wir alle hier in der Redaktion haben unseren Augen nicht getraut, als am Abend die Eilmeldungen über die Fernschreiber tickerten, die DDR öffnet die Grenzen zur Bundesrepublik und nach West-Berlin. Nun war ja unser eins bisher an Pferdefüße gewohnt, bei Ankündigungen der DDR-Obrigkeit, was mehr Freiheit angeht für die Menschen in der DDR. Und so ließ uns der Passus in der Verlautbarung aus Ost-Berlin stutzen, Privatreisen ins Ausland könnten beantragt werden, die Genehmigungen würden kurzfristig erteilt. Erst langsam verdichtete sich dann der Eindruck zur Gewissheit, dieser 9. November ist der Tag, an dem die Berliner Mauer ihr Schrecken verliert, der Tag, an dem der Stacheldraht an der Grenze DDR-Bundesrepublik, wie es scheint, überflüssig wird.
Tja, den Rest der Nacht hat der Deutschlandfunk dann übrigens Musik gespielt, aber das ist eine andere Geschichte. Heute hat der Bundestag an die Grenzöffnung erinnert. Überhaupt beschäftigen wir uns heute viel mit dem Parlament. Es gab nämlich auch eine Aktuelle Stunde zum Fall des wieder eingereisten Clanchefs Ibrahim Miri. Dazu auch ein Interview mit Ute Vogt, der innenpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion. Mehr Geld für Pflegeberufe, auch das hat der Bundestag beschlossen, während der Bundesrat das Klimapaket nachbessern will. In die USA schauen wir auch. Michael Bloomberg, Ex-Bürgermeister von New York, will vielleicht US-Präsident werden. Morgen ist ein Samstag, sitzungsfrei für die Bundestagsabgeordneten. Und deshalb haben sie schon heute, einen Tag zu früh, an den Fall der Berliner Mauer erinnert. Sehr persönlich, emotional, nachdenklich und auch kämpferisch. Sebastian Engelbrecht hat zugehört.
Das Gedenken an den 9. November ist immer ein doppeltes. An die Reichspogromnacht von 1938 und an das Ende der deutschen Teilung 1989. Viele Redner engagierten sich in den Begriffsdiskussionen dieser Wochen und Monate. So hält die SPD-Abgeordnete Katrin Budde den Begriff Wende für ungeeignet, weil er dem Vokabular der späten SED entstamme.
Es hat keine Wende gegeben. Und ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, dass diese Bezeichnung unsere friedliche Revolution in der Bezeichnung abgelöst hat. Und das macht mich wütend und das macht mich auch traurig.
Schärfer stritten die Abgeordneten über die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Gregor Gysi von der Linken meinte, er sei allein für die Nazi-Diktatur reserviert. Dagegen betonte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt,
der Begriff Unrechtsstaat relativiert nicht die Lebensleistung der Ostdeutschen. Er wertschätzt und respektiert die Leistung derjenigen, die diesem Unrechtsregime entgegengetreten sind, es überwunden haben, es zu Fall gebracht haben.
Einig waren sich die Rednerinnen und Redner darin, dass die Leistung der Ostdeutschen stärker zu würdigen sei. Ihr Beitrag zum Fall der Mauer und für das vereinte Deutschland. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, sagte, da sei mehr als das Ampelmännchen zu nennen.
Kindertagesstätten und Ganztagsbetreuung sind heute überall selbstverständlich. Nationalparks und Biosphärenreservate hat der Osten als Naturerbe mit in die Vereinigung gebracht. Der Paragraph 175, der Homosexualität bestrafte, wurde später endlich auch im gesamten Deutschland abgeschafft.
Natürlich wurde auch in dieser Debatte munter polemisiert. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg erinnerte daran, dass der Rechtsstaat Bundesrepublik die Täter des DDR-Regimes recht mild habe davonkommen lassen.
Diejenigen, die es betrifft, können verdammt froh sein, dass der freiheitliche Rechtsstaat sie so viel besser behandelt hat, als sie ihre politischen Gegner in 40 Jahren.
Der AfD-Abgeordnete Tino Chrupalla nutzte die Gelegenheit zum Angriff auf Bundeskanzlerin Merkel.
Ich bedauere, dass sie uns nicht verrät, welche Herrschafts- und Zersetzungsstrategien sie damals bei der FDJ gelernt hat. Wie man ein Volk mit Agitation und Propaganda entschachelt, das ist ja wertvolles Wissen, das uns dabei helfen könnte, den Riss zu kitten, der heute wieder durch Deutschland geht.
Schließlich gab es aktuelle politische Forderungen. Gregor Gysi von der Linken forderte, die Ostdeutschen nicht nur zu würdigen, sondern auch angemessen zu bezahlen.
Es ist auch deshalb höchste Zeit, gleiche Löhne in gleicher Arbeitszeit und gleiche Renten für die gleiche Lebensleistung in Ost und West zu zahlen.
Zur nationalen Feierstunde geriet diese Debatte nicht. Sie war eher das Abbild eines Landes mitten in einem Prozess der politischen Umwälzung.
So das Fazit unseres Berlin-Korrespondenten Sebastian Engelbrecht. Morgen ist ein Samstag, sitzungsfrei für den Deutschen Bundestag, aber eben auch Schabbat. Und das Gedenken an den Mauerfall von 1989, an die Freudentänze auf den deutschen Straßen, der ist nicht denkbar, ohne auch zu denken an den Mob, der am 9. November 1938 durch deutsche Straßen zog und Jagd auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger machte, Wohnungen, Geschäfte und Synagogen zerstörte. Und weil eben morgen Schabbat ist, hat auch heute schon die Gedenkstunde an die Pogromnacht stattgefunden. Stefan Oschwart berichtet aus Berlin.
Mit einer Gedenkfeier und dem traditionellen Totengebet Kaddisch hat die jüdische Gemeinde Berlin der 55.696 ermordeten Berliner Juden gedacht. Seit dem Morgen wurden die Namen der Toten vor dem jüdischen Gemeindezentrum in der Berliner Fasanenstraße vorgelesen. Auch Bundespräsident Steinmeier und seine Frau nahmen daran teil. Berlins regierender Bürgermeister Müller erinnerte an die doppeldeutige Rolle Berlins. Die Stadt, die heute für Freiheit stehe, sei in der Nazizeit der Ort gewesen, an dem die Fäden für die planvolle Ermordung von Millionen Menschen gezogen worden seien. Demokratie sei daher nicht selbstverständlich, jeder habe deshalb eine Verantwortung. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Berlin, Gideon Joffe, sagte, der Fall der Mauer vor 30 Jahren habe die jüdische Gemeinde vor allem in Berlin wiederbelebt. Dass es trotz des Gedenkens der Aufarbeitung der NS-Geschichte wieder Antisemitismus in Deutschland gebe, nannte er ein Gedenkparadox.
Stefan Oschwart berichtete. Mike Pompeo, der US-Außenminister, hat sich den geschichtsträchtigen Zeitraum um den 9. November ausgesucht für seinen Antrittsbesuch in Berlin. Klaus Remme hat ihn dabei beobachtet.
Mike Pompeo hatte sich offenbar fest vorgenommen, die Feierstimmung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls nicht durch bilaterale Probleme zu trüben. Im Gegenteil. Nach dem Besuch in Thüringen und Sachsen gestern erinnerte er auch in Berlin in einer Rede an seine Stationierung als US-Soldat von 1986 bis 1989 an der deutsch-deutschen Grenze. Wir hatten keine Ahnung, dass das Ende des Kalten Kriegs so nah war, sagte der amerikanische Außenminister. Er würdigte den Mut der Ostdeutschen. Zusammen habe man den Kalten Krieg gewonnen. Vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Mauerfall beschrieb Pompeo einen weiten Bogen. Man habe gemeinsam die Pflicht, das so hart Erkämpfte zu verteidigen.
We have a duty, each of us, to use all we have to defend what was so hard won in 1776, in 1945 and in 1989.
Pompeo verwies auf Unterdrückung in Russland und in China. Nur zusammen könne man gegen autoritäre Systeme bestehen.
We have to do it together. We do it together because it's not easy and doing it alone is impossible.
Deshalb dränge man Deutschland, sich nicht von russischen Energielieferungen abhängig zu machen und fordere stärkere Verteidigungsanstrengungen der NATO-Alliierten. Apropos NATO, nach der drastischen Wortwahl des französischen Präsidenten Macron gestern wurde Mike Pompeo im Anschluss an seine Rede gefragt, ob die NATO überholt oder, Zitat Macron, hirntot sei. Der Gast aus Washington tat sich schwer.
So many good answers. So many cameras. Yes.
So viele gute Antworten, so viele Kameras, meinte Pompeo, warnte dann aber doch, dass kein Partner erwarten dürfe, von der Sicherheit im Bündnis zu profitieren, ohne seine Verpflichtungen einzuhalten. Sonst könne die Relevanz der NATO fraglich werden.
If nations believe that they can get the security benefit without providing NATO the resources that it needs, if they don't live up to their commitments, there's a risk that NATO could become ineffective or obsolete.
Wer wollte, konnte das als Warnung an die Bundesregierung verstehen. Deutlicher wurde der amerikanische Außenminister bei diesem Besuch nicht. Doch Washington verfolgt die aktuelle Diskussion um Deutschlands Verteidigungsausgaben aufmerksam. Die gestrige Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer, das 2% Ausgabenziel der NATO bis zum Jahr 2031 zu erreichen, hat aus Sicht der US-Regierung zwei große Haken. Erstens gibt es für einen solchen Zeitplan hierzulande keine politische Mehrheit und zweitens, selbst wenn es dazu kommen sollte, wäre das nach amerikanischer Auffassung 7 Jahre zu spät.
berichtet Klaus Remme. Europa tue zu wenig für seine eigene Verteidigung. Das halten uns die Amerikaner ja regelmäßig vor. Ursula von der Leyen war ja bis vor kurzem zuständig für Verteidigung in Deutschland. Jetzt wird sie die neue EU-Kommissionschefin. In der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin hat sie heute ihre Pläne vorgestellt. Den USA dürften sie gefallen, berichtet Nadine Lindner.
Die Europäische Union muss selbstbewusster und energischer auftreten, wenn sie sich in der Welt behaupten will. Das ist eine der Kernbotschaften von Ursula von der Leyen am Abend in Berlin.
Europa muss auch die Sprache der Macht lernen.
Dabei geht es ihr vor allem um die Sicherheits-, aber auch die Handelspolitik. Während ihrer mit Spannung erwarteten Europarede vor der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung sagte sie:
Eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Zum anderen die vorhandene Kraft gezielter einsetzen, wo es um europäische Interessen geht.
Zur NATO, die der französische Präsident Emmanuel Macron in einem viel kritisierten Interview als hirntot bezeichnet hatte, fand von der Leyen deutlich positivere Worte. Sie bleibe das mächtigste Verteidigungsbündnis der Welt.
Ich finde, die NATO hat sich bei allen Holprigkeiten bis in die letzten Wochen hinein hervorragend als Schutzschirm der Freiheit bewährt. Die langen Linien zählen.
Russland hingegen verschiebe Grenzen mit Gewalt, so die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin. Mehrere künftige Herausforderungen benannte die gewählte, aber noch nicht amtierende EU-Kommissionspräsidentin in ihrer Rede. Dazu zählt sie die mögliche Erweiterung der EU auf dem Westbalkan, wie Nordmazedonien und Albanien. Im Oktober konnte sich die Europäische Union nicht auf Beitrittsverhandlungen einigen. Die EU müsse dort strategischer vorgehen, so von der Leyen.
Wenn wir Europäer dem Westbalkan keine Perspektive an unserer Seite geben, dann werden andere in diese Lücke stoßen, seien es China oder Russland oder die Türkei oder Saudi-Arabien.
Die künftige Kommissionspräsidentin wies in ihrer Rede aber auch auf Stärken der Europäischen Union hin, wie in der Handelspolitik.
Gemeinsam sind wir die größte Handelsmacht der Welt.
Ein konkretes Vorhaben formulierte von der Leyen in der Umweltpolitik. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden und das rechtsverbindlich.
Und deshalb werde ich das erste europäische Klimaschutzgesetz vorlegen, das dieses politische Ziel in verbindliches Recht übersetzt.
Von der Leyen hatte bereits bei ihrer Wahl im Sommer einen Green New Deal innerhalb der ersten 100 Tage im Amt angekündigt. Die Klimapolitik werde damit eine ihrer entscheidenden Aufgaben. Bereits am Nachmittag hatte von der Leyen in einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel einen neuen Anlauf für ein EU-Asylpaket betont, den sie nur noch einmal bekräftigte.
Ich habe seit dem Sommer viele, viele Gespräche mit europäischen Staats- und Regierungschefs geführt. Allen ist klar, dass Europa so nicht weitermachen kann. Auch denjenigen, die blockieren, ist klar, dass das Phänomen der Migration nicht einfach weggeht. Migration wird bleiben. Und die gute Nachricht ist, sie wollen zurück an den Tisch und sie wollen über nachhaltige Lösungen sprechen.
Der Vorschlag für einen neuen Migrationspakt soll schon im ersten oder zweiten Quartal 2020 kommen. Ab Juli 2020 übernimmt dann Deutschland den Ratsvorsitz. In dieser Zeit kann Berlin also eigene Prioritäten für die Europäische Union formulieren und auf Problemlösungen drängen, zum Beispiel bei der Migrationspolitik. Allerdings muss sich von der Leyen noch etwas gedulden. Nach dem Scheitern von mehreren möglichen Kommissaren im Europäischen Parlament musste der Start ihrer neuen Kommission auf den 1. Dezember verschoben werden. Trotzdem trat von der Leyen am Abend in Berlin sehr selbstbewusst auf und erhielt langen Applaus.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Ibrahim Miri konnte als verurteilter und abgeschobener Clanchef wieder nach Deutschland einreisen, obwohl er das nicht durfte. Er sitzt zwar inzwischen in Haft und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat heute entschieden, dass er kein Anrecht auf Asyl hat, also wird er wohl wieder abgeschoben werden. Trotzdem hat der Fall für eine aufgeregte Debatte gesorgt und heute Abend hat auch der Bundestag darüber debattiert. Gudula Geuter berichtet.
Die Debatte ist kontrovers, die Fakten sind noch in Entwicklung. Am Mittag hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF den Asylantrag Ibrahim Miris als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. Miri war im Juli in den Libanon abgeschoben worden und in der vergangenen Woche wieder in Bremen aufgetaucht, um dort Asyl zu beantragen. Die Vorgeschichte allerdings ist länger. Miri, der als Chef eines kriminellen libanesischen sogenannten Clans gilt, war mehrfach in Deutschland verurteilt worden, unter anderem wegen bandenmäßiger wegen Drogenhandels. Zum aktuellen Stand sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer im Bundestag:
Der Betroffene hat die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen gegen die Entscheidung des BAMF und gegen den sofortigen Vollzug. Und das zeichnet, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseren Rechtsstaat aus, dass wir auch die Feinde des Rechtsstaates Gelegenheit geben, das rechtsstaatliche Handeln zu überprüfen.
Die Entscheidung des BAMF zeige, dass der Rechtsstaat funktioniere. Das allerdings wollte die FDP so nicht gelten lassen. Marco Buschmann kritisierte für die FDP, die Aktuelle Stunde beantragt hatte, die erste Ausreiseverfügung sei 1998 ergangen.
Der erste Skandal im Zusammenhang mit Ibrahim Mire ist doch nicht der Wiedereintritt auf deutsches Staatsgebiet. Der erste Skandal im Fall Ibrahim Mire ist, dass in angesichts dieser kriminellen Karriere zwischen der ersten Ausreiseverfügung und der Abschiebung 21 Jahre vergangen sind. Und das kann uns doch nicht kalt lassen.
Und für die AfD wertete Bernd Baumann, Miri verhöhne den Staat.
Denn das ist ihr Rechtsstaat, eine Farce, impotent und wehrlos insgesamt.
Horst Seehofer betonte, hier habe jemand den Rechtsstaat missbraucht. Der könne sich das nicht gefallen lassen.
Und deshalb habe ich die Bundespolizei angewiesen, dass wir jetzt an allen deutschen Grenzen, nicht nur an der deutsch-österreichischen Grenze wie seit einigen Jahren, sondern an allen Grenzen die Grenzkontrollen massiv verschärfen.
Konkret geht es, wie ein Sprecher zuvor erläutert hatte, nicht um reguläre Grenzkontrollen, die bei der Europäischen Kommission zu notifizieren wären, sondern vor allem um Schleierfahndungsmaßnahmen. Die allerdings fänden zum Teil nicht im Streifen hinter der, sondern direkt an der Grenze statt. Dort könnten diejenigen, für die eine Wiedereinreisesperre gelte, zurückgewiesen werden. Das sei auch schon geschehen, so nun Horst Seehofer. In 10 entsprechenden Fällen habe es 6 Zurückweisungen gegeben, 4 würden noch bearbeitet. Der CSU-Politiker strebt außerdem an, dass, wer trotz Einreisesperre nach Deutschland kommt und Asyl beantragt, in Haft genommen werden kann. Friedrich Strätmanns warnte für die Linkspartei vor einer Aushöhlung des Asylrechts. Für die SPD kündigte Eva Högel an, man werde Konsequenzen im Asylrecht prüfen und trage die Ausweitung der Grenzkontrollen als vorübergehende Maßnahme mit.
Der kriminelle Clanchef Ibrahim Mire bekommt kein Asyl in Deutschland. Gudula Geuter berichtete über den Fall und die Konsequenzen. Und genau darüber hat der Bundestag am Abend in einer Aktuellen Stunde debattiert. Auch Ute Vogt hat da mitdiskutiert. Sie ist erst im Oktober zur innenpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion gewählt worden und ich kann mit ihr am Telefon sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Brandes.
In dieser Aktuellen Stunde des Bundestages, da hat der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz etwas gesagt, was ich Ihnen hier gern noch einmal vorspielen möchte.
Wir diskutieren hier einen singulären Fall und der ist für die Legislative nie ein guter Ratgeber. Oft werden solche Debatten für den vermeintlichen schnellen populistischen Punktgewinn geführt, aber es sind genau diese Symboldebatten, die unsere Gesellschaft spalten und uns alle keinen Deut voranbringen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das sagte der Grüne Konstantin von Notz zu den verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen. Diesen Grenzkontrollen hat auch die SPD zugestimmt. Betreiben Sie hier Symbolpolitik auf Kosten der Reisefreiheit?
Nein, wir betreiben Sicherheitspolitik, weil es natürlich darum geht, auch an den Grenzen zu kontrollieren. Das heißt ja nicht, dass wir abgeschottet sind und die Grenzen dicht sind, wie sich das manche vorstellen, sondern es ist einfach so, dass wenn man ein Wiedereinreiseverbot verhängt, dass man das natürlich auch kontrolliert. Und ich halte das jetzt auch nicht für ein grundsätzliches Problem. Es ist ja rechtlich auch die ganze Zeit schon möglich gewesen. Es wird jetzt nochmal etwas verstärkt, einfach auch aus aktuellem Anlass. Aber am Ende ist die Aufgabe ja nicht die Sicherung der Innengrenzen, sondern die wirklich große Herausforderung ist die Sicherung unserer Schengen-Außengrenzen, dass nämlich dort die Kontrollen funktionieren. Und wenn die dort funktionieren, dann kann man sich das im Inland alles sparen.
Ja, das sagen ja immer alle, aber es kann ja noch Jahre dauern, bis dieser Außengrenzschutz richtig funktioniert. Heißt das also, wir müssen jetzt viele, viele Jahre lang die deutschen Innengrenzen kontrollieren, obwohl das der Reisefreiheit im Schengen-Raum widerspricht?
Das geht ja nicht um Jahre, sondern die neue Kommission wird ja in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. Und ich denke, das wird einer der Schwerpunkte sein. Und wir sind uns auch einig, wir haben ja die rechtlichen Voraussetzungen. Es geht jetzt darum, den Ländern, die an der Außengrenze sind und die vielleicht nicht so leistungsstark sind, einfach auch ganz praktisch zu helfen, sich hinzusetzen, zu sagen, was braucht ihr, wie können wir unterstützen. Also ich denke, dass wir da schon weiterkommen. Und Das, was im Moment an Kontrollen stattfindet, ist ja, wie gesagt, keine wasserdichte Grenze, sondern es ist so, dass einfach kontrolliert wird und dass man tatsächlich jetzt nicht da jeden Einzelnen, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, praktisch bei der Einreise von oben bis unten durchschaut, sondern
nee.
Es ist trotzdem sinnvoll, wie gesagt, wenn man Verbote hat zur Wiedereinreise und man merkt, die werden unterlaufen, dann ist es doch richtig, wenn man sagt, da guckt man genauer hin, als man es vielleicht die letzten Wochen getan hat.
Andererseits ist es ja so, dass Herr Miri relativ kurz nach seiner Wiedereinreise ja tatsächlich festgenommen worden ist. Und er sitzt ja jetzt auch in Abschiebehaft. Ja. Insofern hat der Rechtsstaat doch funktioniert, oder nicht?
Ja klar, der Rechtsstaat funktioniert. Da gibt es jetzt auch keine Ankündigungen von irgendwelchen überstürzten Rechtsänderungen, wie das ja oft nach solchen Fällen der Fall ist. Der Rechtsstaat hat funktioniert, Miri ist in Haft. Sein Asylfolgeantrag wurde sehr zügig bearbeitet. Und im Moment ist es eigentlich so, dass man wieder auf die Abschiebung aus der Haft wartet. Und das ist, finde ich, ein guter Erfolg für einen Rechtsstaat. Und trotzdem hat er die Möglichkeit gehabt, auch den Asylantrag zu stellen. Er wurde auch wirklich geprüft und kam, wie zu erwarten aus meiner Sicht, zu einem negativen Ergebnis. Aber ich finde, der Fall war tatsächlich ein Beispiel, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und was jetzt an der Grenze passiert, ist ja nichts, was den Rechtsstaat irgendwie auf den Kopf stellt, sondern das ist im Rahmen des bisher geltenden Rechts einfach eine stärkere Fokussierung der Bundespolizei auf diese Grenzgebiete.
Ja, aber zum Beispiel ist ja die EU-Kommission schon seit einiger Zeit hinter Deutschland her und sagt, das, was im Moment an der deutsch-österreichischen Grenze stattfindet, diese Kontrollen auf den Autobahnen und Bahnhöfen, das müsste eigentlich mal wieder eingestellt werden.
Das geht sicher nicht auf Dauer, das ist richtig. Aber wie gesagt, die Bedingungen sind natürlich auch, dass dann die Kontrolle an der EU-Außengrenze funktioniert. Gerade im Fall Ibrahim Miri war es ja so, dass er ausgeschrieben war im Schengen-Informationssystem. Und das ist schon so ein Fall, den man schon hätte sehr frühzeitig auch aufhalten können. Aber wie gesagt, auch für solche Fälle sind wir offensichtlich ganz gut gewappnet.
Jetzt hat Innenminister Horst Seehofer heute ja noch etwas anderes angekündigt, nämlich, dass er möchte, dass alle Personen, wie Miri eben auch, die trotz eines Einreiseverbots wieder nach Deutschland einreisen und hier Asyl beantragen, dass die während der Antragsprüfung inhaftiert werden. Gehen Sie hier mit?
Wir warten jetzt erstmal, was konkret damit gemeint war, denn wir haben ja im Sommer schon das Gesetz so verschärft, dass die verbotene Wiedereinreise auf jeden Fall ein Haftgrund sein kann. Und das ist ja in dem Fall auch so. Und dass vor allem auch die Fluchtgefahr bei so einem Thema dann auch angenommen wird. Und insofern kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, was er konkret weiter ändern will. Da warten wir jetzt einfach auf die Vorschläge und dann entscheiden wir, ob wir es für notwendig halten oder nicht. Da braucht man jetzt aber, glaube ich, da keinen Stress zu veranstalten.
Insgesamt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt diesen Fall so diskutieren, wie wir beide das jetzt gerade getan haben, warum wir überhaupt heute diese aufgeregte Debatte führen.
Naja, weil eben jemand, der abgeschoben worden ist, in relativ kurzer Zeit, nach wenigen Monaten wieder zurückgekommen ist. Das regt die Leute auf, weil man sagt, wie kann das sein? Und ich denke, es war schon auch eine Probe, ob der Rechtsstaat sich von solchen organisierten Kriminellen an der Nase herumführen lässt oder ob man einfach zeigt, ja, wir haben die Mittel und Wege, auch mit solchen Fällen umzugehen. Ich fand, es war jetzt eine wichtige Bewährungsprobe auch, weil wir es tatsächlich mit rechtsstaatlichen Mitteln geschafft haben, dieser Problematik Herr zu werden. Und das ist so, wie ich mir eigentlich auch eine gute Innenpolitik vorstelle.
Vielen Dank, Ute Vogt, innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben das Interview am Abend unmittelbar nach der Aktuellen Stunde des Bundestages aufgezeichnet. Vielleicht wird das ja doch noch was mit dem besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Jedenfalls soll die Grenzschutzagentur Frontex erheblich vergrößert werden. Stefan Überbach.
Das Personal soll bis zum Jahr 2027 schrittweise von heute 1.300 auf dann 10.000 Einsatzkräfte aufgestockt werden. Außerdem bekommt die Behörde neue Ausrüstung und mehr Befugnisse. Die europäischen Beamten sollen die Mitgliedstaaten beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützen, vor allem bei Kontrollen, der Prüfung von Dokumenten, bei Abschiebungen und bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Bei einer akuten Gefahr für die Schengen-Zone sind Frontex-Einsätze auch gegen den Willen eines EU-Mitglieds möglich. Nach Ansicht von Kommissionsvizepräsident Timmermans wird die Agentur damit zu einer echten Grenzschutz- und Küstenwache. Die amtierende EU-Ratsvorsitzende, Finnlands Innenministerin Ohisalo, bezeichnete ein gutes Außengrenzenmanagement als entscheidend für eine effektive und menschliche Steuerung der Zuwanderung sowie für einen funktionierenden Schengen-Raum, also für ein Europa ohne Binnengrenzen. Das Europaparlament hat den Plänen schon zugestimmt.
In der ehemaligen Kaligrube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt, die mit Abfällen verfüllt wird, hat es heute Morgen eine Verpuffung gegeben. Alle Bergleute konnten gerettet werden. Jochen Müller.
Große Erleichterung in Teutschenthal bei Halle. Alle Bergleute konnten noch am Vormittag aus 700 Metern Tiefe geborgen werden. Gegen 9 Uhr hatte es dort eine Verpuffung gegeben. Zwei unmittelbar an dieser Stelle arbeitende Kumpel, 24 und 44 Jahre alt, wurden verletzt, konnten aber von der Grubenwehr auf eigenen Beinen laufend gerettet werden. Beide standen unter Schock und wurden in eine Klinik in Halle gebracht. Die übrigen 36 Bergleute mussten 2 Stunden lang in einem eigens vorgehaltenen Sicherheitsbereich ausharren. Erst nach einer Prüfung der Gaskonzentration konnten auch sie nach Übertage gebracht werden. Die genauen Ursachen für das Unglück sind noch unbekannt. Möglicherweise handelte es sich um eine Wasserstoffverpuffung. Bis 1982 wurden in der Grube Teutschenthal Kali und Steinsalze gefördert. Heute ist sie ein sogenanntes Versatzbergwerk. Auf einer Fläche von 14 Quadratkilometern werden dort unter anderem Filterstäube aus Verbrennungsanlagen eingelagert.
In Hongkong gibt es neue Proteste, auch weil ein Demonstrant nach einem Sturz von einem Parkhaus gestorben ist. Benjamin Eisel.
Neben eines Trauermarsches auf dem Campus und eines Schweigemoments kam es auch zu Ausschreitungen. Mehrere Studierende schlugen Fensterscheiben ein, verwüsteten eine Cafeteria und sprühten Forderungen an die Wände. Auch in der Stadt gab es mehrere spontane Proteste. Aktivisten blockierten unter anderem eine Straßenkreuzung und brachten den Verkehr teilweise zum Erliegen. Für den Abend, die Nacht und die kommenden Tage sind weitere Trauerveranstaltungen und Demonstrationen angekündigt. Die wenigsten davon sind von den Behörden genehmigt. Der 22-Jährige war in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Heute früh stellten die Ärzte seinen Tod fest. Der Student war am Wochenende am Rande von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen prodemokratischen Demonstranten und der Polizei in einem Parkhaus im Stadtteil Sai Kung 4 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Polizei setzte ganz in der Nähe Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Aktivisten beschuldigen die Polizei, schuld an seinem Tod zu sein. Diese bestreitet das. Unklar ist auch, warum die Rettungskräfte länger brauchten als sonst, um an den Unfallort zu gelangen.
Die Türkei macht ihre Drohung wahr. Ab Montag will sie ausländische IS-Kämpfer abschieben. Karin Senz.
Mehr als 1000 IS-Anhänger sitzen laut Präsident Erdogan im Moment in türkischen Gefängnissen, darunter gut 700 ausländische. Sein Kommunikationsdirektor Altun hatte Anfang der Woche dem Tagesspiegel gesagt, die Türkei wolle 20 deutsche IS-Kämpfer nach Hause schicken, allerdings nannte er keinen Zeitpunkt. Auch Innenminister Soylu sagte nichts zu Details. Damit bleibt unklar, von welchen Heimatländern die Rede ist und wie es genau ablaufen soll. Mehrere europäische Länder haben sich bisher geweigert, Kämpfer der Terrormiliz zurückzunehmen. Deutschland hat nach Angaben von Außenminister Maas bis jetzt nur einige Kinder von IS-Anhängern zurückgeholt. Nach offiziellen Angaben waren vor dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien gut 100 Dschihadisten aus Deutschland in Syrien in Haft. Bis jetzt ist nicht klar, wie Berlin mit ihnen umgehen will. Kritiker sprechen bei den Gefängnissen in Syrien von einem europäischen Guantanamo, da die Kämpfer dort ohne Verfahren säßen. In Deutschland wird befürchtet, dass sie aufgrund einer schwierigen Beweislage nach einem Prozess freikommen könnten.
Grüne Männchen, so nennen die Ukrainer die Kämpfer, die in ihrem Land ohne Hoheitsabzeichen auf Seiten der Rebellen kämpfen. Dass es Russen sind, davon sind die Ukrainer überzeugt. Nun hat der Internationale Gerichtshof eine Klage der Ukraine gegen Russland angenommen. Ludger Kacmirczak.
Die Ukraine wirft der Russischen Föderation vor, die kämpfenden Separatisten im Osten des Landes finanziell und mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Außerdem, so Kiew, würde die ukrainische Minderheit auf der Krim unterdrückt und diskriminiert. Der Internationale Gerichtshof hält sich in beiden Streitfragen für zuständig und hat damit die Einwände Moskaus zurückgewiesen. Russland hatte argumentiert, die Ukraine hätte erst einmal versuchen müssen, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg beizulegen. Diesen Versuch habe es sehr wohl gegeben, urteilten die Richter in Den Haag und verwiesen auf die Friedensgespräche im weißrussischen Minsk. Nach insgesamt 4 Treffen waren diese Verhandlungen jedoch im März 2016 gescheitert. Vor dem IGH kann es nun also zu einem Prozess in der Sache kommen.
Um Mitternacht endet der zweitägige Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa. Vorerst Lars Hofmann.
Die Lufthansa musste aufgrund des zweitägigen Streiks der Flugbegleiter 200 Flüge mehr streichen als ursprünglich vorgesehen. Insgesamt hat der Konzern etwa 1500 Verbindungen annulliert, etwa zwei Drittel der eigentlich geplanten Flüge. Nach Angaben des Unternehmens sind davon 200.000 Passagiere betroffen. Aber auch nach Ende des Streiks fallen am Samstag an den beiden großen Lufthansa-Drehkreuzen in München und Frankfurt noch mehrere Dutzend Flüge aus. Betroffen davon sind Inlandsverbindungen, aber auch Interkontinentalflüge. Am Wochenende wird sich entscheiden, wie es in dem Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO weitergeht. In Gesprächen wollen der Konzern und die Gewerkschaft ausloten, ob sie sich auf eine Schlichtung verständigen können. Sollte das nicht gelingen, will die Gewerkschaft die Streiks ausweiten.
Lars Hofmann berichtete, es wird 23.41 Uhr. Sie hören die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk und Sebastian Schreiber blickt jetzt zurück auf die Woche an der Frankfurter Börse.
Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenschluss an Schwung verloren. Gestern noch hatte der DAX sein neues Jahreshoch erreicht. Heute dann ging es für den deutschen Aktienindex abwärts auf einen Stand von 13.228 Punkten, ein Minus von 0,5%. Grund für den Abschwung: US-Präsident Trump dementierte Meldungen aus China. Die Länder hätten sich darauf verständigt, bereits verhängte Strafzölle schrittweise zurückzunehmen. Zu den Gewinnern im deutschen Aktienindex gehörte erneut die Lufthansa. Gestern hatten Anleger positiv auf die jüngsten Quartalszahlen der Fluggesellschaft reagiert und den Kurs kräftig angeschoben. Davon hat die Lufthansa auch heute noch profitiert. Der Streik der Flugbegleiter war zumindest an der Börse kein großes Thema. Lufthansa-Papiere gewinnen knapp 1% an Wert. Für Gesprächsstoff am Parkett sorgte auch der Autobauer Daimler. Nach Angaben des Betriebsrates soll im Management von Daimler etwa jede zehnte Stelle wegfallen. Betroffen wären demnach 1.100 Mitarbeiter. Daimler wollte die Pläne nicht kommentieren. Papiere des Autobauers büßten 0,6% ein. Noch schlechter lief es am Aktienmarkt heute für die Allianz. Der Versicherungskonzern legte Quartalszahlen vor, rechnet mit einem Gewinn im oberen Bereich der Zielspanne. Doch hatten das viele Anleger wohl in den vergangenen Wochen schon eingepreist. Allianz-Papiere verloren 2,7%.
Sebastian Schreiber von der Frankfurter Börse. Der Dow Jones stagnierte bei 27.681 Punkten. Offiziell entschieden ist noch nichts, doch es könnte gut sein, dass der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, jetzt noch einsteigen will ins Rennen um die US-Präsidentschaft, und zwar auf Seiten der Demokraten. Das berichten heute jedenfalls mehrere Medien in den USA. Thilo Kössler erklärt, welche Chancen er hätte.
Schon die Ankündigung, Michael Bloomberg werde womöglich seinen Hut in den Ring der demokratischen Präsidentschaftsbewerber werfen, löste in beiden politischen Lagern umgehend Spekulationen aus. Der kleine Michael werde scheitern, ätzte Donald Trump.
Little Michael will fail.
Der Multimilliardär und ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, werde vor allem die Preise verderben, mutmaßte der demokratische Präsidentschaftsbewerber Andrew Yang. Gemeint die Preise für die Werbeblöcke in den Fernsehanstalten und bei Facebook.
Well, it's probably gonna change the price of advertising.
Tatsächlich hatte Michael Bloomberg schon seit vielen Jahren mit der Bewerbung um die Präsidentschaft geliebäugelt. Jetzt ist er 77 Jahre alt und sieht womöglich seine letzte Chance gekommen. Sein erklärtes Ziel? Donald Trump aus dem Amt zu jagen. Bereits auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten im Jahr 2016 hatte Michael Bloomberg Donald Trump als Bankrotteur bezeichnet, der die USA führen wolle wie sein Unternehmen. Gott bewahre, rief Bloomberg.
Trump says he wants to run the nation like he's running his business? God help us!
Offenbar traut Bloomberg keinem der immer noch 15 demokratischen Bewerber zu, es mit Donald Trump aufnehmen zu können. Deshalb sei die Ankündigung Bloombergs vor allem als Misstrauensvotum gegen Joe Biden zu verstehen, sagte David Axelrod dem Fernsehsender CNN. Axelrod war lange Berater von Barack Obama und gilt als einer der strategischen Köpfe der Demokraten. Tatsächlich kommt die Initiative Bloombergs für Joe Biden zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sein Wahlkampf schwächelt. Die Spendengelder gehen zurück. zurück. Biden muss mittlerweile auf die Unterstützung der Wahlkampfmaschinen der sogenannten Super PACs zurückgreifen. Dennoch habe er überhaupt nichts gegen eine Bewerbung Bloombergs einzuwenden, erklärte Biden tapfer.
I welcome in the race. Michael's a solid guy. And let's see where it goes. I have no problem with him getting in the race.
Für Joe Biden spricht jedoch, dass er breite Schichten im demokratischen Wählerspektrum anspricht. Bloomberg hingegen ist überhaupt nicht in der demokratischen Partei verankert und gilt vielen demokratischen Wählern als Vertreter der New Yorker Milliardäre. Nach Ansicht von David Axelrod wisse man gar nicht, auf welche Wähler sich Bloomberg stützen wolle.
It's not clear to me where his constituency is in this Democratic primary.
Die Perspektive, ein Multimilliardär könne seinen Wahlkampf aus der Westentasche finanzieren, während anderen Bewerbern schlicht das Geld ausgeht, stößt besonders bei der Partei Linken auf wenig Gegenliebe. Noch mehr Milliardäre, die um die politische Macht buhlen, sind mit Sicherheit nicht die Veränderung, die Amerika braucht, twitterte Bernie Sanders, ohne Bloomberg namentlich zu erwähnen. Und Elizabeth Warren verwies trocken auf ihr Parteiprogramm, das auf die Einführung einer Milliardärssteuer und eine querfinanzierte Gesundheitsversorgung für alle setzt.
Michael Bloomberg erwägt, in die Vorwahlen um die US-Präsidentschaftskandidatur einzusteigen, Thilo Kössler berichtete. Die Grünen sehen im Klimapaket der Bundesregierung eine Mogelpackung. Und deshalb hatten sie angekündigt, im Bundesrat ihren Einfluss geltend zu machen. Allerdings Blockade wollen sie das nicht nennen. Heute debattierte die zweite Parlamentskammer darüber. Theo Gers.
Der große Fundamentalaufstand im Bundesrat blieb aus. Rausholen, was für den Klimaschutz noch rauszuholen ist, das hatten die Grünen im September in der ersten Enttäuschung über das damals frisch verkündete Klimapaket der Bundesregierung verkündet. Und als Vehikel hatten sie dabei im Blick, dass sie derzeit an 9 von 16 Landesregierungen beteiligt sind. Wie tief der Frust über das Paket, das hinten und vorne nicht reiche, immer noch sitzt, offenbarte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er warnte heute mit Blick auf die drohende Klimakatastrophe.
Die Kipppunkte beim Klima liegen also nicht Jahrzehnte in der Zukunft, wie gehofft. Sie liegen viel näher an der Gegenwart, als alle gedacht haben. Werden sie überschritten, ist eine dramatische Erderwärmung nicht mehr reversibel.
Wegen dieser dramatischen Entwicklung wollen vor allem die Grünen in den Ländern das Klimapaket nachbessern, allerdings nur dort, wo sie es können. Die Einführung eines nationalen Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrsbereich etwa ist nicht zustimmungspflichtig. Da mag die Kritik am Einstiegspreis von 10 Euro je Tonne CO2 als zu niedrig noch so sehr anhalten. Für Nachbesserungen aus grüner bzw. Ländersicht bleiben nur die Teile des Pakets, die zustimmungspflichtig sind.
Es geht nicht um Blockieren, sondern es geht, dass man was Vernünftiges auf den Weg bringt.
Hatte Kretschmann allerdings auch dazu schon vor der Bundesratssitzung angekündigt. Mit Blick auf das Klimapaket hatte er allerdings auch klargemacht:
Das ist so nicht zustimmungsfähig. Und man muss schauen, dass es so geändert wird, dass es zustimmungsfähig wird. Das ist was ganz anderes, als irgendwas zu blockieren.
Änderungswünsche haben die Länder bei den geplanten Abstandsregeln von Windrädern zu Wohnhäusern. Hier soll der Ausbau der Windkraft an Land nicht abgewürgt werden. Auch die Entlastungen bei der Bahn reichen aus Sicht der Länder nicht. Deutlich wurde aber auch, fast noch wichtiger als der eigentliche Klimaschutz ist den Ländern, dass eben dieser Klimaschutz nicht zu Lasten ihrer Kassen geht. Eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets oder verbesserte Möglichkeiten, Kosten der Gebäudesanierung von der Steuer abzusetzen, führen allerdings zu Mindereinnahmen auch bei den Ländern. Hinzu kämen Mehrausgaben für mehr Klimaschutz bei den eigenen Bauvorhaben, erläuterte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Da passe es nicht, wenn neue Einnahmen, etwa aus dem CO2-Preis, nur dem Bund zuflössen.
Es muss eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern geben, die nicht dadurch erreicht wird, dass eine strukturelle neue Einnahme durch eine CO2-Abgabe nur genutzt wird, um die eine Hälfte der Rechnung, nämlich die des Bundes, zu begleichen.
Über all das wollen die Länder jetzt mit dem Bund reden. Winfried Kretschmann von den Grünen hofft hier auf den Vermittlungsausschuss. Doch auch wenn das eher nach konstruktiven Verhandlungen als nach fundamentalem Widerstand klingt, der Zeitplan, das Klimapaket noch vor Weihnachten zu verabschieden, wird dadurch noch enger.
Die Grünen versuchen über den Bundesrat das Klimapaket nachzubessern, Theo Geers berichtete. Menschen, die in der Pflege arbeiten, sollen demnächst deutlich mehr Geld bekommen und Angehörige von Pflegebedürftigen sollen entlastet werden. Ein Gesetz dafür hat der Bundestag heute beschlossen, Frank Kapellan.
Wer in der Pflege arbeitet, soll künftig besser bezahlt werden. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Gesetz gebilligt, das der zuständige Arbeitsminister als Erfolg seiner SPD betrachtet. Hubertus Heil setzt ganz auf Flächentarifverträge in der Altenpflege. Denn derzeit kommen nur 20% der Beschäftigten dort in den Genuss eines solchen Vertrages. Künftig kann der Minister solche Vereinbarungen leichter für allgemeinverbindlich erklären. Allerdings kann die Politik nun auch reagieren, wenn es aufgrund der Tarifautonomie erst gar nicht zu einem Flächentarif kommt.
Wir werden einheitlichen Pflegemindestlohn für ganz Deutschland durchsetzen, aber nicht nur für Pflegehilfskräfte, sondern dann auch für qualifizierte Pflegekräfte.
Ein Mindestlohn für Fach- und Hilfskräfte in der Pflege soll damit garantiert werden. Zugleich aber sollen auch Pflegebedürftige selbst und ihre Angehörigen entlastet werden. Gestern, am späten Abend, hatte der Bundestag dazu eine entsprechende Regelung auf den Weg gebracht. Wer über ein Jahresbruttoeinkommen von weniger als 100.000 Euro verfügt, muss künftig nicht mehr für die Heimkosten der pflegebedürftigen Eltern aufkommen. Wer ins Altersheim muss und den Platz nicht selbst finanzieren kann, der darf Sozialhilfe in Anspruch nehmen. SPD-Minister Heil spricht von einem Beitrag der Menschlichkeit. Es sei längst überfällig gewesen, Angehörigen, die durch die Pflegebedürftigkeit von Mutter oder Vater ohnehin in einer schwierigen emotionalen Situation seien, unter die Arme zu greifen.
Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dass für viele Familien es emotional belastend sind, wenn Angehörige pflegebedürftig werden, dass es organisatorisch anstrengend ist, dass es oft Menschen sind, die in der Mitte des Lebens stehen, die arbeiten, die vielleicht auch Kinder erziehen, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, jedenfalls unkalkulierbare finanzielle Risiken beim Unterhaltsrückgriff diesen Menschen von den Schultern zu nehmen. Das machen wir heute, meine Damen und Herren.
Das Parlament stimmt ihm grundsätzlich zu. Auch die Opposition, der AfD-Abgeordnete Jürgen Pohl, beklagt allerdings, dass die Kosten auf Städte und Gemeinden abgewälzt würden.
Es darf durch die Pflege kein Pflegebedürftiger und kein Angehöriger zum Sozialfall werden. Das muss eher ein Ziel unserer Gesellschaft sein. Aber ein großes Aber, stattdessen machen Sie die Kommunen zum Sozialfall unserer Gesellschaft mit diesem Gesetz.
Der Sozialminister rechnet mit Mehrkosten von 300 Millionen Euro jährlich. Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, spricht von 500 Millionen. Als Träger der Sozialhilfe könnten die Kommunen also die Leidtragenden sein, denn das Gesetz sieht bisher keinen Kostenausgleich vor. Kritik daran auch von den Liberalen, der Abgeordnete Jens Beek.
Besser wäre es gewesen, dieses Gesetz nicht nur zu verabschieden, sondern die Finanzverantwortung dann auch dorthin zu legen, wo das Gesetz verabschiedet wird. Diese Finanzlast den Kommunen aufzubürden, ist grundfalsch.
Im Bundestag erhält das Gesetz am Ende die Zustimmung von Union, SPD und Grünen. Teil des Vorhabens ist auch eine Entlastung von Menschen, die erwachsene Kinder mit einer Behinderung haben. Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung und ebenfalls Sozialdemokrat, hatte gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil schon lange auf eine entsprechende Gesetzesänderung gedrängt.
Das unfallfreie oder krankheitsfreie Leben hat sich ja niemand sozusagen verdient, sondern das Schicksal weist das ja zu letztlich. Und vor dem Hintergrund ist der Sozialstaat gut beraten, hier ein Korrektiv und einen Ausgleich zu schaffen.
Der Bundesrat muss nun dem Gesetz noch zustimmen. Über die Kostenfrage dürfte dabei nochmals gestritten werden.
Frank Kapellan berichtete aus dem Bundestag. Und jetzt hören wir uns an, wie die Zeitungen morgen den 9. November kommentieren. Guten Abend, Udo Stiel.
Guten Abend. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich, das sagte Günter Schabowski vor 30 Jahren und machte diesen Tag zu einem historischen Datum. Nehmen Sie Platz, Deutschland hat eine großartige Show vorbereitet, schreibt die Taz. Da sei doch noch etwas am 9. November gewesen, aber Deutschland erinnere sich gerne an die glorreichen Momente, kritisiert die Kommentatorin der Taz. Zum Gedenken an die November-Pogrome werden seit Jahren Gedenkveranstaltungen, Mahnwachen, ZeitzeugInnengespräche veranstaltet. Die symbolischen Juden treten dann für einen Moment in die Öffentlichkeit, beweinen Seite an Seite mit den Deutschen die ermordeten Juden, dürfen über Antisemitismus klagen, nur um dann wieder zu verschwinden und auf ihren nächsten Auftritt zu warten im kommenden Jahr. Gedächtnistheater at its best. Die Aachener Zeitung schreibt von einem historisch ambivalenten Tag. Deshalb hätte dieser zum Feiertag werden sollen und nicht der 3. Oktober. Gerade weil die Verantwortung aus dem Holocaust richtiger und dankenswerterweise zum kategorischen Imperativ der Bundesrepublik geworden ist, wäre der 9. November ein guter deutscher Nationalfeiertag, einer, der sich allerdings nicht mit Freudentänzen oder gar Hurra-Patriotismus verträgt, sondern dafür da ist, sich der Geschichte zu vergewissern. Von einem seltenen Akt friedlichen Freiheitstaumels und demokratischer Selbstermächtigung ist in der Zeitung Die Welt die Rede und von schlechter Stimmung. Deutsch ist es ein Wunder der Weltgeschichte, eher heulsusig so lange durch einen Ost-West-Filter zu schubsen, bis auch das letzte euphorisch heitere Gefühl der Dankbarkeit verdampft. In Zeiten verlorenen Maßes und gefährdeter Mitte sollte dieses Datum daran erinnern, dass wir nur dann erfolgreich Geschichte machen können, wenn die Lehre aus Weimar und den beiden Diktaturen auf deutschem Boden im Sinne einer liberalen Aufgeklärtheit erfolgt. Davon ist im Augenblick zu wenig zu spüren. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle zieht einen Vergleich zu einer ganz normalen Partnerschaft. Wenn die erste Verliebtheit verflogen ist, kommen die Mühen des Alltags. Ja, es gibt manches, was besser sein müsste. Doch wer klug ist, stellt seine Beziehung wegen einiger Probleme nicht grundsätzlich in Frage, sondern rauft sich zusammen. Das sollten wir auch im Vereinigten Deutschland tun. Nicht rauft euch zusammen, sondern tut euch zusammen. Dazu ruft die Allgemeine Zeitung aus Mainz auf. Zeit nach gemeinsamen Antworten auf die viel grundsätzlichere Krise der Demokratie zu suchen. Was hindert die 80-90%, die sich im Westen gegen Nationalismus und Wiederkehr des Autoritären stellen, daran, endlich mit den 70-75% gemeinsame Sache zu machen, die sich im Osten dagegen stellen? Damit zusammenwächst, was zusammengehört. Und ein Jahrzehnt mit gewaltigen Umbrüchen, sagt die Koblenzer Rheinzeitung voraus. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass neue Mauern entstehen, nicht zwischen Ost und West, sondern unter anderem zwischen Stadt und Land, alt und jung, arm und reich, gebildet und ungebildet. Dieses Land wird neue Generationenverträge brauchen, eine neue Solidarität.
Danke, Udo Stiel. Den Joker gibt's nicht nur als aktuellen Film. Schon 1988 hat der Südwestfunk ein Hörspiel über ihn produziert. Und das können Sie gleich im Mitternachtskrimi hören. Viel Vergnügen. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.